Gesichter, merkt in erwartungsvolle Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr alle gekommen seid und dass wir eine Zeit heute miteinander teilen können, die in der Gegenwart Jesu uns viel vermitteln soll und kann und wo wir aufgebaut und happy wieder in die Woche starten können, die vor uns liegt. Ist hier schon was zu sehen, was hier heute Morgen unser Thema sein soll? Man kann diese Frage auch noch ganz anders stellen, wenn wir sie ein bisschen traditioneller formulieren wollen, dann würden wir sagen, wie sieht Gott wohlgefälliges Leben aus? Oder in diesem Sinne jedenfalls. Ich denke, wenn ich die Frage jetzt konkret jedem stellen würde, die hier zu lesen ist, ja, auf jeden Fall haben wir die Absicht. Gehen wir mal davon aus, nicht? Jeder Christ hat die Absicht, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist, was gut ist und richtig ist vor ihm, natürlich. Das ist ja uns auch vielleicht gelegentlich fragen, was wir vorhin in einem der Lobpreislieder gehört haben. Herr, schenk mir, so sinngemäß war es formuliert, die Möglichkeit, mich so zu sehen, wie du mich siehst. Und ja, da haben wir allerhand Überlegungsbedarf, denke ich mal. Ein kurzes Gebet möchte ich noch voranschicken, das mir jedes Mal wichtig ist, wenn ich mich auch für eine Predigt vorbereite. Dass ich, Herr, bitte gib uns ein Wort für unser Herz. Und zugleich auch ein Herz für dein Wort. Amen, ja. Gut, gehen wir mal mitten rein gleich ins Thema, ohne lange Vorrede. Einen Text aus dem Epheserbrief habe ich uns herausgesucht, und zwar aus dem 5. Kapitel. Da geht es in den Versen 15 bis 20 um unser Thema. Achtet genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Ja, wir wollen natürlich gerne so leben, wie es Gott wohl gefällt. Und jetzt gilt es, diese Absicht und dieses Vorhaben mit Inhalt zu füllen, nicht? Wie geht das denn? Wie sieht das praktisch aus? Der Ernstfall ist ja immer unser Testfeld und Übungsfeld. Also spätestens morgen geht das damit los, nicht? Heute haben wir Sonntag und Gottesdienst und da denken wir, sind wir hier am richtigen Platz oder überhaupt in einem Gottesdienst, wo wir Gottes Wort hören, das ist Gott wohlgefällig, wenn wir auf ihn hören. Ich denke, da finde ich allgemein Zustimmung. Wenn wir auf ihn hören, wenn wir sein Wort hören, wenn wir Jesus verkündigen, wenn wir seine Wahrheiten in uns aufnehmen, das alles ist ja wirklich zentral für uns. Und wir haben gerade auch, ich habe ein bisschen darauf geachtet, weitgehend mitgesungen, eben im Lobpreis, in der Lobpreiszeit. Aber die Frage ist ja dann auch oft, wenn man es mal reflektiert, oh, da sind ja aber auch ganz schöne, weitreichende Versprechen drin. Und da sind ja doch irgendwelche Worte und Gedanken drin, wo man sich gelegentlich selbst erschreckt und sagt, meine ich das wirklich ernst? Ist das wirklich so in meinem Herzen und ist das so zentral für mich? Meinen wir wirklich ernst, was wir da singen? Na klar, eigentlich schon. Aber es ist manchmal auch leicht so dahingesagt oder dahingesungen und hat nicht so viel Substanz. Ja, wie geht das? Kauft die Zeit aus, Gott wohlgefällig leben. Ja, da wird es konkret, nicht? Kauft die Zeit aus, versteht, was der Wille Gottes ist und lasst euch erfüllen mit Gottes Geist. Wie geht das alles? Das ist die Frage. Mit Zeit, wenn wir mal bei diesem Stichwort kurz verweilen, mit Zeit ist viel möglich, nicht? Man kann sie nutzen, man kann sie verlieren. Zeit auskaufen, ja, im Sinne von nutzen, nicht? Ist das doch sicher gemeint. Wir hören heutzutage auch, Zeit ist Geld. Es gibt viele Zeitdiebe, die einfach auch einem Zeit stehlen, die man ganz anders und sinnvoller verbrauchen könnte. Man kann Zeit auch totschlagen. Ne? Hast du schon mal Zeit totgeschlagen? Kannst dich nicht so genau erinnern, nicht? Aber ja, das kann schon passieren, nicht? Zeit totschlagen. Denn das ist eigentlich dann jede Minute, die ungenutzt verstreicht. Aber manchmal brauche ich auch ein bisschen Zeit mal so zum, ja, was soll ich denn sagen, zum Dösen, nicht? So einfach mal abhängen und mal ging im Walde so vor mich hin, Goethe, nicht? Und nichts zu suchen war mir im Sinn. Aber trotzdem ist das eine produktive Zeit, dann unter Umständen auch. Man kann auch Zeit anderen stehlen, man kann sie verplanen und sie haben oder nicht haben, hab keine Zeit, nicht? Ja, eine Frage der Prioritäten und eine Frage der Werte. Wofür man Zeit haben will, hat man in der Regel auch meist wirklich die Zeit vorhanden. Die Zeit kommt und geht, sie drängt uns oder läuft uns davon, sie begrenzt uns, sie kommt uns gelegen oder ungelegen, so ganz viele verschiedene Sachen sind da. Ja, das Ganze hat deswegen Brisanz, weil die Zeit abläuft. Sie ist irgendwo plötzlich verschwunden. Vergangenheit. Und wir leben ja im Prinzip so auf der Schnittstelle von Zukunft und Vergangenheit. Und die Gegenwart ist so komplex manchmal. Ja, Zeit in den Griff bekommen. Das ist im Alltag durch Zeitmanagement und durch alle möglichen Zeitspartipps und was es alles da gibt. Also die Zeit läuft ab. Und ob wir sie jetzt im Sinne Gottes, er schenkt sie uns ja. Er gibt ja den Zeitrahmen, den wir haben, vor. Die Sterbequote ist 100%, nicht? Ja, das ist so. Und der eine ist näher dran und der andere weiter entfernt, aber keiner weiß es im Voraus. Und man hört manchmal, dass Leute, die im Militär sind, und sich für eine gewisse Zeit dort verpflichtet haben, dass sie so ein Metermaß haben und jeden Tag so 1 Zentimeter abschneiden. Ne? Wenn es noch 100 Tage sind, dann hat man mal vor Augen, wie die Zeit sich entwickelt. Was will denn Gott von uns, was wir mit unserer Zeit tun sollen? Ich denke, es gibt biblische Hinweise, dass wir das Richtige und Wichtige tun. Und das wiederum finden wir dann im Einzelnen, im Kleingedruckten gewissermaßen, der Bibel. Und die Zeit, die wir noch haben, sollen wir also nutzen in einer Weise, die Gott wohlgefällig ist. Und nun muss jeder mal selber sich überlegen, an jedem Tag, an dem in der Hand den Kalender des neuen Jahres 2025, was ist Gott wohlgefällig? Was mache ich mit meiner Zeit? Ich kann hier nicht jedem im Einzelnen ganz genau sagen. Ich nutze die Zeit, um ein Bibelschulprogramm zu absolvieren. Ich nutze die Zeit in dem Sinne, wie wir es von Jesus lernen. So allgemein möchte ich es einfach hier mal so in den Raum stellen. Und ein Wort aus dem Matthäusevangelium hat mich begleitet, seit ich gläubig geworden bin. Das war vor 200 Jahren ungefähr. Aber das habe ich behalten. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles andere zufallen. Das sind die wirklichen Zufälle, die wir erleben. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes. Ich bin im Übrigen nicht der Typ, der so ganz doll viel plant. Ich lebe viel mehr spontan und so aus den Augenblicken heraus und den Gelegenheiten entsprechend. Und ich bin total flexibel und damit irritiere ich natürlich die planvollen Menschen und die sehr geordnet Denkenden und alle die, die gern einen Plan haben. Für mich war es einmal sehr kompliziert. Ich war in irgendeiner Gemeinde hier in Hameln übrigens eingeladen zu predigen. Und dann, als ich ankam, bekam ich ein Ablaufprotokoll für den Gottesdienst. Das war nach Minuten getaktet. Und am liebsten hätte ich es genommen und wäre nach Hause gegangen. Mit solchen durchgetakteten Dingen kann ich schlecht umgehen. Und so viele Minuten und ja, Ordnung muss sein, ja klar, sehe ich auch ein. Aber da, wo wir, sagen wir mal, ich so wie ich es empfinde, wenn ich so etwas erlebe, dann empfinde ich das als ein Unterdrücken und Dämpfen der Wirkung des Heiligen Geistes, um es mal so ganz fromm zu sagen. Der Heilige Geist kann natürlich auch sehr planvoll wirken und das alles auch nutzen, natürlich, weiß ich, aber eben nicht mit mir. Bin ich das? Klingt meine Stimme so?
Ja, gut. Also, die Technik ist auch nicht mein Favorit. Und so kriegen wir das schon hin. Wir haben hier gabenorientierte Brüder, die das alles so hinkriegen. Und ja, durchgetaktet, Zeit. Lass es dir von Jesus schenken, wofür er Zeit hat. Er sagte mal, das, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Und ich weiß heute Morgen noch nicht, was heute Nachmittag sein wird und was da im Einzelnen passiert. und darauf zu reagieren und im Sinne Jesu zu reagieren, das ist es. Also dem Zeitbegriff des Kairos folgend und in der persönlichen Situation fähig werden, das zu tun, was Gott will. Und wir haben die generellen Dinge sowieso. Also Zeit ausnutzen, dann hatte ich gelesen, versteht, was Gottes Wille ist. Was will Gott denn? Er hat den Willen gehabt, wenn ich es mal versuchen will einzuordnen, einmal den Schöpfungswillen, der in ganz übergeordneter Weise wirksam wird, dann das ganze Heilsgeschehen als einen Bereich seines Willens und dann auch seinen Willen ganz persönlich für jeden von uns. Anders gefragt, wie höre ich die Stimme Gottes? Wann, auf welche Weise? Jesus sagt doch einmal, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wie ist das denn mit dem Hören? Wenn irgendjemand, der hier ständig und in der Regel meist anwesend ist, sprechen würde, aber ich sehe nicht, wer das ist, dann kann ich anhand der Stimme erkennen, wer dort redet. Wenn Anna zum Beispiel hier drin ist und ich bin draußen und sie redet laut, aha, wen höre ich? Das heißt also, das ist bei vielen so. Wessen Stimme höre ich denn, die ich erkenne, die mir vertraut ist? Die Stimme, die mir die ich oft gehört habe. Meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt also für mich, die Nähe zu Jesus ist es, die es mir ermöglicht, ihn zu hören. Und hören muss man im Übrigen ja auch wollen. Ja, sagst du vielleicht, ich höre Gottes Stimme nicht. Die Antwort müsste vielleicht sein, Gott redet, aber du hast ein Ohrenproblem. Du hörst nicht, was er sagt. Und das müssen wir uns fragen. Haben wir ein Hörproblem? Müssen wir zum Akustiker? Und brauchen wir Hörgeräte? Im Übrigen, ja, die sind gut, die helfen, nicht? Sind ja auch schön klein und alles passt schon. Nur man braucht auch immer eine Batterie, nicht? Und ja, das, na gut, anderes Thema. Also hören wir Gottes Stimme? Das ist die Frage. Und das will Gott. Unsere Überschrift war ja, tun wir, was Gott will. Wann sind wir Gott wohlgefällig? Wenn wir seine Stimme hören und tun, was er will. Das heißt nicht nur, dass er uns in Gang setzt. Das heißt auch, er kann uns stoppen. Er kann uns auch ein rotes Licht, ein Haltesignal vorhalten. In beiden Beziehungen brauchen wir, dass wir die Stimme Gottes wirklich hören können. Und man könnte ganz viel jetzt über dieses Thema sagen, auch überhaupt über die Beantwortung der Frage, tun wir, was Gott will. Aber ich möchte im Wesentlichen auf den anderen Punkt noch kommen, der vorhin in unserem Text genannt wurde. Da heißt es nämlich, werdet voll Geistes. Das ist nämlich im Prinzip die Antwort auf all das andere. Mit Zeit auskaufen und auch mit Hören der Stimme Gottes. Wer voll Geistes ist, hat kein Problem, die Zeit auszukaufen und hat auch kein Problem zu wissen, was der Wille Gottes ist. Eigentlich logisch, nicht? Die Antwort für alle unsere Probleme eigentlich, oder für sehr, sehr viele, nicht alle, ist eigentlich doch die: sei und werde voll Geistes. Ja, was ist das denn nun wieder? Wie geht das denn? Ja, also die allgemeinen Appelle sind oft nicht so gut umzusetzen, wenn man die Antwort nicht gleich mitgeliefert erhält. Was ist das? Wie geht das? Wir können sagen, ja, unsere Gemeinde muss wachsen. Ja, jeder sagt ja, aber wie geht das? Und so weiter, nicht? Man hat allgemeine Ziele, aber die Umsetzung ist dann oft die Schwierigkeit. Also Gottes Geist, den er ja geschenkt hat und den er gern gibt und den er ausschüttet und den er uns in unsere Herzen gegeben hat, in dem Augenblick, als wir gläubig geworden sind, als wir uns bekehrt haben, als wir wiedergeboren sind, wie immer wir es nennen wollen, da hat Gott seinen Geist gegeben und seitdem haben wir eine Bestätigung in uns. Nämlich die, dass wir Gottes Kinder sind. Gott bezeugt es durch seinen Geist, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Stimmt's? Ja, stimmt. Auch wenn ihr Nein sagt, stimmt es trotzdem. Das ist wahr. Gott bezeugt es und es kann uns niemand nehmen und niemand ausreden. Und wir können es andererseits auch niemand erklären. Wir wissen es einfach. Das ist so. Und nun wollen wir leben in diesem Geist und werden von Paulus immer wieder in allen seinen Briefen und Mitteilungen aufgefordert: lebt im Geist, werdet voll Geistes. Das heißt, andererseits, man kann auch halbvoll sein, ne? Oder irgendwie teilweise gefüllt. Lebt im Geist. Angetan mit der Kraft aus der Höhe. So lesen wir es in der Bibel. Das ist also eine Kraft, die befähigt, die uns aufbaut, die uns stärkt, die uns inspiriert, die uns Ideen gibt, die uns Impulse gibt, aus der wir heraus leben können, die eine Buntheit der Nachfolge auch bewirkt, im Blick auf alles, was dann seit Pfingsten sich entwickelt hat. Gott hat den Heiligen Geist, der bis dahin nur einzelnen Menschen so punktuell geschenkt wurde, dann ausgegossen auf alle, die sich öffnen für Jesus. Vor langen Jahren, und ich greife auch jetzt hier so ein paar Gedanken auf, die im Zusammenhang mit der Allianz Gebetswoche von mir geäußert wurden, gab es ein Buch, ein kleines Heftchen von Watchman Nee, Das normale Christenleben war der Titel. Und das hat mich damals schon interessiert und begleitet mich bis heute. Das, was wir inzwischen so gewohnheitsgemäß geprägt als normal ansehen, ist in der Regel nicht normal. Wir haben uns nur daran gewöhnt. Unsere Erfahrungen geben den Horizont vor und nun ist das eben so. Und manchmal verkrustet sich das so, dass auch kaum noch Veränderungen irgendwie möglich sind und neue Liederbücher oder neue Stühle oder neuer irgendwas. Das geht gar nicht. Das muss alles so bleiben, wie es war. Ja, allgemein sind wir für Veränderungen, aber wenn sie konkret werden, dann haben wir Probleme mit ihnen gelegentlich. Also, Was ist das normale Christenleben? Was ist wirklich normal? Und diese Frage kann ich nicht von mir aus meinem Horizont her beantworten und aus meinem persönlichen Geschmack und aus meinem Denken und meinen Vorstellungen darüber, sondern die muss ich von Gott beantworten lassen. Er muss uns sagen, was normal ist. Und was ist normal? Zumindest, ja, jeder muss selber drauf kommen. Aber ein paar Gedankenanregungen möchte ich dazu geben. Was ist normal? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. So hatte es Jesus ihnen gesagt, den Aposteln und seinen Begleitern. Und dann ist das passiert. Völlig überraschend. Da war ein Brausen in der Luft. Und da waren dann feurige Zungen. Und die konnten plötzlich andere Sprachen reden. Was ist normal, ist unsere Frage, nicht? Ja, dieses Pfingstereignis, ich will es auch gern als einmaliges Ereignis stehen lassen. Das muss sich nicht heute jedes Mal, wenn wir im Gottesdienst sind oder bei anderen Gelegenheiten, wiederholen. In der Weise konkret nicht, aber doch ähnlich oder abgeleitet daraus. Jedenfalls, Petrus predigte dann. Und was passierte? Alle seine Zuhörer schliefen ein. Und kein einziger hat sich bekehrt und an Taufe war gar nicht zu denken. Nee, andersrum, nicht? Das Wort wurde in einer Kraft verkündet, dass es ihnen durchs Herz ging. Und weißt du, jedes Mal, wenn ich hier in die Gemeinde komme oder anderswo bin und in Gottesdiensten, da wünsche ich mir das im Grunde genommen als Erlebnis. Das möchte ich mitnehmen, dass es mir durchs Herz geht. Dass da Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Auch mein steinernes Herz, möge es doch zerschlagen werden und möge es doch durch Gottes Wort berührt werden und verändert werden und angetrieben werden. Was möchte ich lieber, sagt Jesus, als dass ein Feuer brennen würde? Auch und heute Morgen, oder wann es war, stand in den Losungen, er lässt den glimmenden Docht nicht verlöschen. Und ich war so dankbar. Aber eigentlich war mir zugleich klar, Gott will ein Feuer entzünden. Aber sind wir nicht vielmehr oft Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die den Geist Gottes nicht so zum Zuge kommen lassen, weil wir es nicht für normal halten, wenn da Dinge passieren, die wir nicht sofort einordnen können. Es ging ihnen durchs Herz jedenfalls. Tut Buße, so bekommt ihr Vergebung. Lasst euch taufen. Empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann geschah das. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wenn wir das verfolgen, einfach nur als Stichworte, so ein paar Punkte genannt, da gehen doch der Petrus und Johannes ihres Weges, wollen in den Tempel gehen. Und dann saß da dieser Gelähmte. Ja, er erwartete irgendwelche Gaben, ne? Geld oder so. Und was sagen sie? Gold und Silber haben wir nicht. Aber wir haben was. Und das brauchst du. Und das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf. Gibt es das heute noch? Ist die Apostelgeschichte irgendwo als beendet erklärt? Ist das nicht mehr möglich? Natürlich ist es möglich. Natürlich. Und das müssen wir uns beantworten vor der Frage, was ist normales Christenleben? Und was ist normales Gemeindeleben? Heilung war an der Tagesordnung. und Weisheit, übernatürliche Weisheit. Sie wurden dann vor diesen Hohen Rat zitiert und das heißt dann, Petrus voll Heiligen Geistes antwortete ihnen in einer Weisheit, die einfach überzeugend war. Stephanus voll Heiligen Geistes. Der Heilige Geist macht auch in uns, bewirkt eine Fähigkeit, dass wir auch Dinge ertragen können, dass wir Belastungen standhalten können. In diesem Fall damals sogar Verfolgung. Und er nahm das in Kauf. Ein anderer Fall in der Apostelgeschichte über Geisteswirkungen. Da ging es um Philippus und den Kämmerer. Wie war das? Mach dich auf den Weg, die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und dort wusste er nicht, was er da eigentlich sollte. Wurde ihm im Voraus nicht gesagt. Aber er war schnell unterwegs, spontan. Glaube ist etwas, das auch in Bewegung bringt. Glaube und Bewegung gehören in der Regel zusammen. Und hier sehen wir dann, wie der Geist Gottes das alles total gut und wirksam abgestimmt hat. Wir finden, dass der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, durch Gottes Geist gewirkt. Ist doch toll, nicht? Das möchte ich, dass das heute auch noch so ist. Das wünsche ich mir so von Herzen. Und ich kann das einfach hier so sagen. Ich muss selber anfangen, ne? Man kann nicht anderen predigen und selber gute Ratschläge geben. Und bei mir selber ist das nicht. Aber trotzdem, wir dürfen unseren Erfahrungshorizont nicht zum Maßstab machen für das, was wir sagen oder nicht sagen, sondern Gottes Wort ist übergeordnet zu betrachten. Natürlich. Und dann, der Philippus hat dann noch was Tolles erlebt. Würde ich auch gern mal erleben. Als der getauft war, da wurde er entrückt und fand sich wieder in Asdod. Ach, so möchte ich auch mal irgendwie. Ha, wo bin ich? Toll, nicht? Gott macht Sachen, da staunen wir. Vorhin war ich bei Heilung, hatte dann mal gesagt für mich selber, ich rede über Heilung und bete mit Menschen für Heilung und so. Ich möchte auch mal selber Heilung gern erleben. Bin ich allein hier? Vielleicht auch noch sonst ein paar. Könnte sein. Also, das gibt einem eine andere Möglichkeit, dann über Heilung auch zu reden und daran zu glauben. Jedenfalls, ich selber war betroffen, schon etliche Jahre zurück. Und zwar in der Form, dass ich ganz enorme Probleme hatte mit der Halswirbelsäule. Und immer wieder ist passiert, dass da irgendwas nicht passte und dann war so ein Helm-Syndrom, nannten die Mediziner das. Es zog hier rüber und bis vor die Augen und ich konnte nur noch im Dunkeln sein und wollte nichts hören und sehen. Und das passierte immer wieder mal. Einmal war ich in der Nähe von Detmold bei einem Arzt, der wurde mir empfohlen. Da kam ich auf eine mittelalterliche Streckbank. Die war so in drei Teilen und drauflegen und dann bekam man so eine Schlinge um den Kopf und die Füße wurden festgemacht und dann wurde gekurbelt und der Kopf hochgezogen. Ne? Da sollten die Wirbel wieder Spielraum bekommen. So, aber ich habe mich gefühlt wie im Mittelalter. Und es hat nichts gebracht. Also es sind so viele verschiedene Sachen mit Spritzen und Folterbank und alles Mögliche. Also, und ich war so leid. Und eines schönen Tages bin ich mit zwei Brüdern, die hier auch in der Gemeinde waren, damals im Auto gefahren und von jetzt auf gleich kam das wieder. Und ich habe angehalten und war echt fertig. Und dann haben die beiden gesagt, wir beten jetzt mal. Und ich habe gedacht, naja, schaden kann es nicht. Oder so ungefähr. Viel Glauben hatte ich nicht. Und die haben gebetet. Bis heute. Vielleicht 30 Jahre her. Da habe ich mal so einen Moment lang das erlebt, was Gott kann und tut. Und darum höre ich auch nicht auf, wenn kranke Menschen zu mir kommen und bitten, bete mit mir, dass ich das auch tue. Und wenn hier jemand ist, der das möchte, ach, muss gar nicht sein. Irgendwo war ich, da war hier auf dem Podium ein Schild. Und da stand drauf, predige das Evangelium und heile die Kranken. Super. Das hat mich so angekratzt, dass ich direkt spontan gefragt habe, ist jemand hier, der Gebet haben möchte wegen Krankheit? Und dann meldete sich da auch vorne so, da irgendwo. Und ja, er sagt, ich kann kein Klavier mehr spielen. Meine Finger sind lahm, es geht nicht mehr. Ich hatte gar nicht gefragt, glaube ich, was er hat oder warum. Und ich sage, komm, bleib sitzen, wir müssen hier auch keine Fiesematenten machen und hier irgendwie eine Show abziehen. Ich bete jetzt für dich, weil das hier so steht. Und dann habe ich das getan. Und am nächsten Tag hatte ich dann einen Telefonanruf von ihm, der sagt, hör mal. Ich sage, das gibt's doch nicht. Ich hatte selber nicht den Glauben, der hier nun Berge versetzen könnte. Aber Gott kann das so spontan tun. Und er will das auch tun. Er tut das nicht immer zu dem Zeitpunkt und nicht immer so, wie wir es uns vorstellen und wie wir es gern hätten und so. Aber, und wenn das nicht gleich passiert, dann beten wir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und wir wollen nicht aufhören. Und auch im Blick auf Jakobus 5 und andere Bibelstellen, dass wir einfach Gott beim Wort nehmen und ihn bitten, dass er seine Verheißungen erfüllt, so wie er es schon ganz oft getan hat. Ja, manchmal geht's, war auch so. Ich weiß noch, so in Göttingen war ich mal eingeladen und es ging auch um Heilung. Und dann haben sich zwei gemeldet, die saßen nebeneinander, so ähnlich wie ihr, so in der Gegend. Und ich habe sie noch vor Augen. Aber dann habe ich gefragt, worum geht's, welche Art Krankheit? Wir sind blind, beide. Wir sind blind. Hätte ich lieber nicht gefragt. Da war mir auch schon ein bisschen plümmernd. Wir sind blind. Ich habe natürlich gebetet, aber sie konnten leider nicht sehen. Also wer betet gewissermaßen und das so mit seiner eigenen Reputation verbindet, der muss vorsichtig sein. Wer betet, muss bereit sein, sich zu blamieren, wenn es dann so ausgelegt würde. Gott heilt, nicht ein Mensch. Und das müssen wir festhalten. Aber er heilt. Und vom Grundsatz her möchte ich es mir selber sagen und auch allen anderen. Wir sollten nicht weniger haben wollen, als Gott anbietet. Dass wir bereit sind zu sagen, auch bei allem, was uns vielleicht fremd ist, was uns vielleicht sogar ein bisschen ängstigt, weil wir fürchten, wir verlieren die Kontrolle über manche Dinge und so. Ja, wir geben auch Kontrolle ab, wenn wir beten. Und Paulus ließ sich stoppen. Der wollte nach Kleinasien und dann sagt der Heilige Geist, no, und wehrte es ihm. Und so, dass Gott uns auch mal Nein sagen darf, dazu müssen wir auch bereit sein. Und dass er sagt, warte. Warte ist ein anderer Ausdruck eigentlich nur für Glaube. Wo wir warten, da wollen wir den Glauben dadurch nicht aufgeben. Die Bekehrung des Paulus, was ist normales Christenleben? Der wurde blind und dann später wieder sehend dort in Damaskus, als der Ananias ihm die Hände auflegte. Auch so können Bekehrungen aussehen. Das ist nicht nach unserem Muster und nicht nach unserem Erfahrungshorizont, aber so ist das. Ich habe das mal erlebt, da ging es um eine Bekehrung. Also ehrlich, ich war auch total überrascht. Gottes Wort gepredigt, auch über geistliche Dinge. Und dann sagte einer, der da bislang nicht bekehrt war, sagte dann, ja, ich möchte. Ich will das auch. Und dann habe ich mit ihm gebetet und dann fing der dermaßen zu zittern an. Der hat so ungefähr 2 Tage lang gezittert. Der konnte nicht zur Arbeit gehen. Der war nur so am Zittern und irgendwie auch ein bisschen habe ich noch gedacht, was habe ich denn hier angerichtet? Oder so. Also es können Dinge passieren, die wir nicht gleich einordnen können und wo wir ein bisschen überrascht auch dabei stehen. Auch das, was Jesus damals getan hat, da heißt es ja dann öfter, und sie waren entsetzt und sie fürchteten sich und sie hatten das nicht im Griff und keine Erfahrung und so. Gott kann Dinge tun, die uns auch mal überfordern. Aber da wollen wir dann doch Stille halten und uns dessen gewiss machen, dass Gott keine Fehler macht. Da sind Tote auferweckt worden. Das möchte ich auch noch mal erleben. Vielleicht mit mir selbst. Weiß ich nicht. Nee. Egal. Auf jeden Fall möchte ich meine Totenauferweckung auch so miterleben. Das wäre doch mal schön, nicht? Oder? Also zunächst mal wollen wir aber die geistlich Toten aufwecken. Nicht? Wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten. Das ist auch im Epheserbrief. Da geht es auch darum, dass Menschen gläubig werden. Petrus aus dem Gefängnis. Was hatte er? Dynamit bei sich? Ja, in gewisser Weise ja. Die Gemeinde betete und Gott sandte Engel und die Ketten waren weg und Tag der offenen Tür im Gefängnis. Petrus marschiert raus, kommt zur Gemeinde, klopft. Und was sagt die Frau Rode, hieß sie, glaube ich? Petrus steht draußen und sie antworteten ihr, du spinnst. Nee, das kann nicht sein, der ist im Gefängnis. Ja, manchmal überraschen uns Gebetserhörungen so stark, dass wir es selber nicht fassen können. Ihr Lieben, das ist doch eine tolle Sache. Und es gibt viele Dinge, der Heilige Geist. Also ich war davon ausgegangen, wie gefallen wir Gott, indem wir mit Geist Gottes erfüllt sind. Das ist unsere Überschrift, immer noch. Und dann geht es da, wer den Heiligen Geist empfangen hat, der bringt Frucht. Nicht nur in diesen speziellen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, sondern auch ganz allgemein in der Veränderung seines Wesens und seines Charakters. Der bringt Frucht. Und dann kennen wir alle Galater 5, Vers 22. Wer nicht kennt, kann es nochmal nachlesen zu Hause. Da heißt es dann, diese Frucht besteht in einem neunfachen, unter neunfachen Aspekten. Nämlich, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Keuschheit oder Selbstbeherrschung und Sanftmut, Rücksichtnahme. Neunfache Frucht. Und diese Frucht, die wächst einfach bei jedem, der den Heiligen Geist empfangen hat. Und Wachstum ist halt eben Wachstum. Und das geht manchmal langsam und in einem Aspekt schneller als im anderen und so weiter. Aber grundsätzlich kann man nicht sagen, das ist nicht für mich und das brauche ich nicht und das habe ich nicht. Und dann andererseits gibt es die Gaben des Geistes. Wir sind immer noch bei der Frucht, bei der Beantwortung der Frage, was will Gott, dass wir tun? Oder wie sind wir vor ihm wohlgefällig? Oder was bedeutet es, mit Heiligem Geist erfüllt zu sein? Da gibt es Gaben, erstaunlicherweise auch 9, nämlich die Weisheit, die Erkenntnis, der Glaube, Heilungen, Wundertäter gibt es, Prophetie, Geisterunterscheidung, Zungenrede und Auslegung der Zungenrede. Und Prophetie zum Beispiel, sagt Paulus einmal, ich wünschte, ihr würdet alle prophetisch reden. Das bedeutet nicht, dass jeder die Zukunft voraussagen könnte, sondern wer prophetisch redet, so erklärt es Paulus selber, der redet anderen zur Ermahnung, zur Erbauung und zur Tröstung. Das ist es, was Paulus will. Und dann insgesamt zu all diesen Gaben, bemüht euch um die Gaben dieses Heiligen Geistes. Seid offen dafür, trachtet danach, bemüht euch. Da, wo wir dicht machen, drängt Gott uns das nicht auf. Aber da, wo wir ihn fragen, Herr, hier bin ich, was ist für mich? Ich möchte eins oder mehreres und Gott gibt die Gaben, wie er will. Nicht unbedingt, wie wir es wünschen. Und auf diese Weise werden wir entwickelt und das alles dient dazu, den Bau der Gemeinde zu bewerkstelligen. Und dann gibt es die vielen, vielen, vielen anderen Dinge alle. Werdet voll Geistes. Das ist die Antwort auf unsere Frage. Tun wir, was vor Gott wohlgefällig ist. Tun wir, was Gott gefällt. So allgemein eigentlich kann ich es nur beantworten im Prinzip. Und jetzt könnte man noch 100.000 Dinge mehr sagen, die auch dazugehören und die dazu zählen, bestimmte Dinge abzulehnen, nicht zu tun, anderes zu tun. Du kannst mal Römer 12 lesen. Da geht es auch um eine sehr weitreichende Aufzählung all dieser Dinge, die vor Gott wohlgefällig sind und die wir tun sollen und können. Und es würde den Rahmen einer Sonntagsmorgenpredigt sprengen, auch jetzt schon, bin wieder in die Falle gelaufen, in die Zeitfalle. Aber ich hoffe, ich habe niemanden überfordert. Danke für eure Aufmerksamkeit und bleibt einfach dran. Dies war als Anstoß gedacht, hier in diese Richtung weiter zu fragen, zu denken und unterwegs zu sein. Gott segne uns alle reichlich. Und statt eines frommen Amen sage ich, wie schon oft, mach was draus.